Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu den Feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Mir gegenüber sitzt meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann. Hallo.
Hallo.
Sie ist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Schön, dass du da bist.
Danke, Ulrike. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Du, ich denke, wir sollten uns mal an ein Gleichnis heranwagen. Gleichnisse, Jesus hat ja viele davon erzählt und es sind eigentlich so wunderbare rabbinische Lehrstücke, die einem den Kopf durchlüften. Ich glaube, das täte uns gut.
Ja, du hast recht. Wir haben schon eine Heilungsgeschichte gehabt, aber ein Gleichnis haben wir noch gar keins besprochen. Und die Gleichnisse sind ja oft auch sehr gesellschaftskritisch, sogar politisch, aber immer nur auf den zweiten Blick. Also Gleichnisse, schön, aber so als feministischer Podcast sollten wir doch eins aussuchen, wo Frauen drin vorkommen. Kannst du eins vorschlagen?
Ja, also es gibt nicht so viele Gleichnisse mit Frauen in Hauptrollen. Aber natürlich herausragend ist Matthäus-Evangelium, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, den Klugen und den Törichten. Das schreit eigentlich förmlich nach einer feministisch-kritischen Auslegung.
Oh, Lucia, also vor dem Gleichnis habe ich mich immer gedrückt, weil die traditionelle Auslegung ist ziemlich schwierig und ich kriege da schon immer kalte Füße, wenn ich da daran denke, ich soll darüber irgendwie mal predigen, bin ich immer noch drum herum gekommen. Aber du hast recht, diese 10 Jungfrauen, die sind überall anwesend. Die sind in den Kirchen gemalt, in Stein gemeißelt, stehen sie in den Eingängen der Kirche. Und weißt du, was ich das Schlimmste finde? Immer diese Einteilung von den Frauen. Da die törichten Frauen und da die schlauen Frauen und überhaupt törichte Jungfrauen, das wird ja auch im säkularen Bereich schon verwendet. Und immer weiß man, törichte Jungfrau, das ist doch ein echter Negativbegriff.
Ja, das ist so eine echte frauenfeindliche Sache. Und darum denke ich, wir müssen da versuchen, eine feministische Lesart hinzukriegen.
Also, gut, dann probieren wir es mal, Lucia. Ich vertraue da auf dein theologisches Wissen.
Na komm.
Aber lass uns doch erstmal die Geschichte lesen, damit die ZuhörerInnen auch die Geschichte vor Ohr haben.
Jawohl, also aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, lese ich vor. Dann wird die Welt Gottes mit der Wirklichkeit in der folgenden Geschichte über 10 Mädchen verglichen werden. Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um dem Bräutigam zu begegnen. 5 von ihnen waren töricht und 5 schlau. Denn die Törichten nahmen ihre Fackeln, aber kein Öl mit sich. Die Schlauen jedoch nahmen Öl in den Gefäßen mit ihren Fackeln mit. Als der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte Geschrei: Da ist der Bräutigam, geht hinaus, um ihm zu begegnen. Da wachten diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Fackeln zurecht. Die Törichten sagten zu den Schlauen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Fackeln verlöschen. Die Schlauen antworteten: Dann wird es bestimmt nicht für uns und für euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft welches für euch. Während sie weggingen, um einzukaufen, kam der Bräutigam. Und die fertig Vorbereiteten gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier, und die Tür wurde geschlossen. Später kamen die übrigen jungen Frauen und sagten: Herr, Herr, öffne uns. Er aber sagte: Das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Seid wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.
Also Lucia, ich merkte das richtig, also diese Geschichte, die löst immer so was in mir aus. Ich habe immer noch die traditionellen Auslegungen so im Ohr. Liebes Mädchen, nimm dir ein Beispiel an den schlauen Jungfrauen und hab immer genug Vorräte dabei, sei nicht vergesslich, auf keinen Fall töricht. Sonst schlägt dir Gott die Tür vor der Nase zu.
Oh, das ist ja schrecklich.
Ja, so ist das doch immer ausgelegt worden. Und was ist das für so ein grausamer Bräutigam, der 10 junge Frauen in der Nacht vor seiner Tür warten lässt, bis sie nicht mehr können, einschlafen und dann, die noch gelaufen sind, um sich extra Öl zu holen, sich noch doppelt Mühe geben, den macht er auch nicht mehr auf.
Ja, also es ist wirklich eine harte Geschichte. Die müssen wir uns genau ansehen. Ich denke, wir beginnen mal mit den jungen Mädchen. Und lassen wir den tollen, taffen Bräutigam links liegen. Also mich interessiert, das sind die jungen Mädchen Jungfrauen, junge Frauen, junge Mädchen. Also für uns ist das ja schon mal ein Unterschied. Und junge Mädchen sind nicht unbedingt Jungfrauen.
Also da vertraue ich erstmal auf deine Kompetenz, dass du mal für uns in den griechischen Text guckst und mal sagst, was steht denn da eigentlich, wo die deutsche Übersetzung Jungfrau schreibt.
Ja, da steht Parthenos. Und dieses Wort kann man wirklich mit Jungfrau wiedergeben, das stimmt. Aber die Frage ist, was bedeutet es damals, also im ersten Jahrhundert in der Antike, dieses Wort? Wie wurde das gehört? Mit Parthenos wurde ein junges Mädchen bezeichnet, das kein Kind mehr war, aber noch nicht verheiratet. Also damals verheiratete man die jungen Mädchen und Knaben oder Burschen sehr, sehr früh, in der Regel mit 12, 13 Jahren. Also für mich ist eigentlich eine Parthenos noch ein junges Mädchen, aber eigentlich ist es eine junge Frau.
Also, wenn ich dir da jetzt recht folge, dann sagst du, das ist nicht wichtig zu wissen, ob dieses Mädchen jetzt biologisch eine Jungfrau ist oder nicht, sondern es bezeichnet eigentlich so einen Zeitraum in ihrem Leben, wo sie volljährig ist und heiratsfähig ist, aber eben noch nicht verheiratet.
Genau, jawohl. Der Punkt ist sicher nicht die Biologie, auch nicht in dieser Geschichte, sondern der Punkt ist, dass diese jungen Mädchen ihren Lebensunterhalt selber verdienen müssen. Das ist ja das Problematische.
Also müssen die jungen Mädchen ihren Lebensunterhalt schon so früh verdienen?
Ja, also sie haben ja keinen Ehemann, der irgendwas für sie tun würde. Und der Vater muss das nicht mehr. Er ist nicht mehr verpflichtet, wenn seine Tochter volljährig ist. Und ich meine, auch schon Jüngere mussten ihren Lebensunterhalt verdienen, aber erst recht die Volljährigen, das ist ganz klar. Und ich denke, die Gruppe, die hier auf den Einzug des Bräutigams wartet auf der Straße, die hat gehofft, sich ein paar Groschen verdienen zu können. Vielleicht hat der Bräutigam sie auch angeheuert, ja, kommt dann und musiziert für uns. Aber vielleicht kamen sie sowieso, weil sie dachten, ja, da ist was los, da können wir ein bisschen Geld verdienen.
Naja, also wenn du sagst, sie kommen da, um ein bisschen Geld zu verdienen, dann stelle ich mir vor, dass die Mädchen aus ziemlich armen Familien wohl kamen.
Ja, und das ist schnell der Fall, wenn du daran denkst, dass zu dieser Zeit im Römischen Reich 90% der Bevölkerung wirklich arm war.
Ja, also da kann ich mir gut vorstellen, dass die jungen Mädchen oder auch Knaben schon sehr früh zum Familienunterhalt beitragen mussten. Vielleicht auch manche, die noch jünger waren als 12 Jahre. Dann kann ich mir gut vorstellen, da ist so eine Hochzeitsfeier eines reichen Mannes und da gab es ja vielleicht die Gelegenheit, dass die Leute großzügig sind, dass was für sie abfällt, wenn sie da kommen und mit ihren Lampen leuchten.
Ja. Und das bringt mich jetzt dazu, oder diese Situation mit den Fackeln, den Lampen der Hochzeit noch ein bisschen genauer anzuschauen. Die Hochzeitsfeierlichkeiten, also von Vornehmen, von reichen Leuten, die dauerte ja Tage, mehrere Tage, wenn nicht Wochen. Und da wurde viel gegessen und getrunken, getanzt, musiziert. Also das waren Riesenfeste von Großfamilien. Die Hochzeit wurde dann meistens zuerst im Hause der Braut gefeiert, im Hause des Vaters, der Mutter der Braut. Und danach ging dann die ganze große Gesellschaft hinaus ins Haus des Bräutigams. Und das war ein Umzug. Das war nicht, ja, das wurde gefeiert mit Singen, mit Fackeln. Und dort im Haus des Bräutigams wurde dann wieder gefeiert. Also eine Feiererei.
Ist ja wahnsinnig, wenn ich mir so vorstelle. Es waren sicher tolle Feste, so orientalische Musik, Handtrommeln, Zimbeln, Glöckchen, Rasseln, Bleiern und Flöten und Reigentänze, ob die vielleicht auch noch getanzt haben und nicht nur Licht gemacht haben.
Ja, das können wir uns gut so vorstellen. Also dieser Einzug des Brautpaares in das neue Haus, oder das war eine Prozession. Die wurde auch so richtig organisiert. Das war nicht nur einfach zufälligerweise geht der oder der jetzt voraus. Das finden wir zum Beispiel in den Psalmen, solche Erinnerungen oder, an Prozessionen. Und ich lese jetzt da nur einen Vers aus dem Psalm 68, damit wir uns das ein klein wenig vorstellen können. Also da steht, voran gingen die Sänger, danach die Saitenspieler, mittendrin die jungen Mädchen, die Handpauke schlagend.
Ach, da sind ja auch Mädchen dabei, in diesen Prozessionen. Das ist ja spannend. Das heißt, die brauchten auch eine ganze Menge von jungen Frauen, die sozusagen dieses Fest richtig lebendig gemacht haben.
Genau, ja. Es war organisiert, ja, so eine Prozession. Ein solcher Ritus mit Musik und Tanz, das war ein Übergangsritus, also vom einen Haus ins andere. Es war eine Grenzsituation, etwas eigentlich für die Familien und die Braut und als schwieriger Transit, der da gemeistert werden muss. Und die jungen Mädchen und die Musiker, die kannten die richtigen Worte, die Texte der Lieder, die wussten, was man jetzt macht. Und die begleiteten diesen Moment, damit es für alle anderen so richtig fröhlich und locker werden konnte, dass man die Ängste und Sorgen oder so ein bisschen abschüttelte und sich einfach nur noch freute. Das hatte wirklich auch einen psychologischen oder religiösen Hintergrund.
Ja, und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine Hochzeitsgesellschaft kommt an, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass das Haus dann erleuchtet ist, ja. Ne, dass es schön ist, dass sie da stehen. Vielleicht haben sie sich ihre Kleiderchen noch vorher frisch gewaschen, dass sie auch gut aussehen, mussten sich vielleicht jetzt auch ein bisschen schütteln und richten, wo sie da auf der Straße gelegen hatten. Aber von diesem ganzen Glanz des Festes kommt ja in der Geschichte fast gar nichts vor, ne? Denn der Bräutigam kommt ja gar nicht, ne? Das ist ja so eine lange Wartezeit, ne? Und weißt du, was ich mich auch immer wieder frage, je länger ich die Geschichte lese, da steht ja immer, der Bräutigam kommt. Aber du malst ja jetzt das Bild, dass der Braut auch natürlich kommt. Also eine Hochzeit ohne Braut ist ja auch ziemlich was Sinnloses. Aber ist doch komisch, dass das gar nicht genannt wird, ne?
Ja, ist eigentlich seltsam, diese Verengung auf den Bräutigam. Ich meine, er war schon, sage ich mal, zentral, aber die Braut war es auch. Und die ganzen Familien, die Schwestern, die Brüder, alle. Nein, das muss man sich wirklich dazu denken, dass der Text zu knapp.
Ja, und dann ist ja doch ganz spannend, dass jetzt unser Blick gelenkt wird auf diese Mädchen, die da warten. Die da stehen, sich vorbereitet haben und die warten im wahrsten Sinne bis zum Umfallen. Die schlafen sogar ein. Und da denke ich mir, die waren auf jeden Fall keine geladenen Gäste. Und dass die anderen dann weglaufen und noch Öl holen wollen, heißt ja auch, dass die selber erstmal für ihre Ölvorräte sorgen mussten. Die mussten also Geld vorher sozusagen aufbringen, damit sie dann sich was kaufen konnten. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen die Luft angehalten, ob ihr Ölvorrat, den sie gekauft haben, dann auch wirklich reicht, bis das Brautpaar kommt. Aber die Fackeln waren zu Ende gebrannt. Sie waren eingeschlafen. Und jetzt, wo die kommen, hat die Hälfte der Mädchen nicht mehr genug Öl, um die Lampen wieder anzuzünden.
Das ist die Realität. Und ohne Licht waren diese Mädchen natürlich out, konnten sie nicht am Umzug teilnehmen. Ich denke, die Hälfte, die da nicht genug Öl hatte, die hatte auch nicht genug Geld gehabt, um sich diesen Vorrat zu kaufen.
Also ich finde das jetzt ganz spannend, was wir da so als Hintergrundarbeit gemacht haben und wie wichtig auch diese Mädchen für so Hochzeitsfeierlichkeit waren. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Text zurückgehen. Was mich wirklich immer so ärgert, dass da das Wort Törichtenmädchen, und gerade wenn wir diese Hintergrundinformationen haben, ja, dann stelle ich mir vor, das waren Mädchen, die hatten einfach nicht genug Geld, um sich so einen großen Vorrat zu kaufen, dass sie so lange warten konnten. Und irgendwie ist das dann auch zynisch, die jetzt töricht zu nennen.
Ja, da hast du eigentlich total recht. Das Wort töricht ist auch schwierig. Ich glaube, das müssen wir genau einordnen, um es auch im damaligen Sinn oder im Sinn des Matthäus-Evangeliums zu hören, sonst sind wir auf der total falschen Fährte. Also so eine Einordnung macht man als Exegetin immer mit so Worten, oder man schaut, wo kommt das Wort töricht zum Beispiel überall vor, in der einen Schrift oder in allen Schriften der Bibel. Ja, das ist eine Arbeit, man prüft wirklich, wirklich gründlich und merkt dann, aha, das hat schon noch weitere Ebenen oder Dimensionen, als was man so meint.
Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich das schon mal gemacht, weil mich das Wort töricht immer so geärgert hat. Ich muss mal gucken, wo es verwendet wird. Also an einigen Stellen wird es wirklich so als töricht und dumm verwendet, aber manchmal auch ganz anders. Also das Wort heißt auf Griechisch Moros. Und was ganz spannend ist, dass Paulus dieses Wort an vielen wichtigen Stellen in seinen Briefen nochmal ganz anders akzentuiert benutzt.
Wie meinst du das?
Ja, also Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, in unserer Gemeinde hier, da gibt es nicht viele Reichende und viele Wohlhabende, sondern es gibt viele arme und unbedeutende Menschen. Und diese unbedeutenden Menschen und Arme, die wurden von den Wohlhabenden abschätzig töricht genannt.
Aha, ja, warte mal. Dann lese ich das am besten gerade mal vor. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ja, da steht, ja, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt.
Ja, und das ist doch total spannend, ne? Zu sagen, die Welt sagt, die sind töricht, also auch die in der Gemeinde sitzen. Und wenn wir genau hingucken, das sind eben die als geringe gelten, die als verachtet gelten. Aber das hat Gott erwählt. Also Paulus sagt, dass die Menschen, die für töricht angesehen werden, dass das die Menschen sind, die in der Gemeinde sind und dass das die Menschen sind, die Gott liebt. Ist doch spannend, ne?
Das ist ja eigentlich wahnsinnig, dass Gott die Törichten liebt, diejenigen, die von den Reichen verachtet werden. Und wenn wir das jetzt da hören, also hinzuziehen, dann wird die ganze Geschichte anders.
Ja, und das finde ich eben so total spannend, das auch so entdeckt zu haben, dass dieses Töricht auch anders verstanden werden kann. Gott stellt sich auf die Seite der Törichten. Gott stellt sich auf die Seite der Schwachen, der Verachteten und der Armen.
Also das verändert die Perspektive auf unsere Mädchengruppe im Gleichnis total. Die Hälfte der jungen Frauen gehört zu den Törichten, zu denen, die nichts haben und die in der Welt nichts zählen. Wenn wir das Wort Moros aber so hören, wie es von Paulus gebraucht wurde, dann sind diese armen Mädchen gerade von Gott besonders geliebt.
Ja, also das war für mich so ein richtiger Fund. Eben bei Paulus wahrzunehmen, töricht heißt nicht dumm, sondern jemand wird von den Reichen von oben herab sozusagen.
Genau,
von oben herab.
Ja.
Ne? Das sind ja die Dummen oder die Törichten. Ja. Aber gerade das sind die Menschen, die von Gott geliebt werden.
Das heißt, in der Perspektive des reichen Bräutigams sind diese Mädchen, die nicht genug Öl mitbringen an seine Hochzeit, die Törichten.
Tja, so ist der Bräutigam.
Mhm. Mhm.
Ja, die haben nicht genug Öl, ist ja ihr eigenes Verschulden, die sind ja dumm.
Und darum kennt er sie auch nicht.
Ja, aber bei Gott ist das nicht so. Also, wenn ich die Geschichte jetzt nochmal so lese und nochmal durchgehe, dann stelle ich mir vor, dass Gott auf der Seite der Mädchen steht. Draußen. Und der Bräutigam schlägt den Mädchen und Gott an ihrer Seite die Tür vor der Nase zu. Und damit dreht sich doch das ganze Gleichnis. Und ich hatte immer gelernt, dieser Bräutigam ist mit Gott gleichzusetzen.
Ja, das geht gar nicht, ja. Und außerdem muss man hier noch sagen, die Neutestamentlerin Luise Schottroff, die hat ja schon vor längerer Zeit gesagt, also gelehrt, Gleichnisse sind keine Gleichsetzungsgeschichten. Also jemanden mit etwas gleichzusetzen, das ist nicht der Clou bei den Gleichnissen. Gleichnisse sind Vergleichsgeschichten. Es geht darum, dass wir hin und her schauen, ganz genau zwei Realitäten oder so prüfen und schauen, wo sind Unterschiede, wo ist etwas gleich und ähnlich und wo ist es anders.
Ja, also wenn wir uns jetzt darauf einlassen, wir vergleichen mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Verhalten dieses Bräutigams anschaue, dann verhält er sich in keinem Fall so, wie ich es von Jesus kenne.
Mhm.
Also von Jesus wird gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und in unserer Geschichte, die Mädchen haben geklopft, sie haben gebeten, aber der Bräutigam gibt ihnen auch gar keine Chance und lässt sie auf der Straße sitzen.
Ja, also das stimmt, dieser Bräutigam gleicht Jesus überhaupt nicht. Viele meinen, wenn in der Bibel etwas von einem Bräutigam, einem Vater oder König steht, dann ist das immer Gott. Und wenn die Figur hart und unsympathisch ist, wie in unserem Fall, das ist trotzdem immer Gott. Und das ist eigentlich verheerend, weil das ein ganz falsches Gottesbild erzeugt. Ich finde diese patriarchale Perspektive auf Autoritätsfiguren, die dann immer eins, zwei Grad Gott sind, die müssen wir kritisieren. Und es geht um diese aktive Arbeit, dieses Vergleichen, also Moment, wer macht was und wie, und das müssen wir ganz genau und wach lesen. Also wie kommt ein Bräutigam vor? Was genau tut er? Was unterlässt er? Und handelt er gerecht oder nicht?
Also in diesem Gleichnis handelt der Bräutigam nicht gerecht. Und da fällt mir auch so ein Stein vom Herzen, dass ich das nicht weiter so lesen muss, dass ich es auch ganz anders lesen kann. Und nur weil da eine Autoritätsfigur vorkommt, nicht automatisch denken, ja, dann ist das Gott. Aber der Bräutigam ist ja kein Bild für einen liebenden Gott, ganz im Gegenteil. Das ist doch so ein richtiger patriarchaler Irrtum, der unser Gottesbild vernebelt. Und wie ich es anfangs sagte, das Verhalten dieses überheblichen Bräutigams, das habe ich schon immer ganz schrecklich gefunden. Und ich finde das jetzt richtig so befreiend, das nochmal anders zu lesen und zu sagen, ja, Gott ist ganz anders.
Ganz anders als dieser Bräutigam. Wenn wir genau hinsehen, dann sagt ja diese Geschichte, schaut, in der Realität dieser Welt wird armen Mädchen schnell mal die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das ist in der Realität dieser Welt so. Dann werden sie eingeteilt in brauchbar und unbrauchbar, naiv oder schlau. Und mit Gottes Realität hat das wenig zu tun.
Ja, Und wenn wir das jetzt so lesen, dann stellt das alles auf den Kopf. Der Bräutigam gleicht Gott in keiner Weise, denn der Bräutigam handelt unbarmherzig und hart. Und wer auch nur ein bisschen in der Bibel gelesen hat, dann wissen wir doch, dass Gott nicht einfach uns die Tür vor der Nase zuschlagen würde.
Mhm. Allein schon dieses Bild oder von der Tür, das ist ja sehr sprechend und wir verstehen es heute ganz einfach. Die einen sind drin, die anderen draußen. Gott ist auf der Seite derjenigen, die draußen sind. Das ist das Spannende. Gott klopft mit den Mädchen zusammen, unermüdlich, an die Türen, damit sie aufgehen. Der biblische Gott würde nie sagen, also hör mal, du bist 5 Minuten zu spät, jetzt mache ich nicht mehr auf. Ich meine, sowas von Gott, das ist keine Gottesvorstellung und schon gar keine biblische.
Ja, und jetzt ist ja die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Gleichnis? Wie lesen wir das? Und das Gleichnis fordert uns heraus, es hält uns sozusagen einen Spiegel vor. So ist es in der Wirklichkeit dieser Welt. Mhm. Der Bräutigam schlägt die Tür zu. Das war damals, aber wenn ich jetzt in die Wirklichkeit unserer Welt sehe und dann anfange, das, was bei uns gerade passiert, mit der biblischen Vision von einem guten Leben zu vergleichen, also dann muss ich erstmal ganz tief durchatmen.
Ja, also Gleichnisse machen es uns nicht leicht. Sie wollen, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen. Das ist wichtig, die Realität zu sehen und sie mit der biblischen Vision eines gerechten Lebens, einer gerechten Welt zu vergleichen. Das ist schon stark.
Ja, und wenn wir jetzt so die Gleichnisse sozusagen als Lesebrille auch haben, dann haben wir auch etwas in der Hand, was uns auch Orientierung geben kann, nämlich zu vergleichen. Leben wir heute entsprechend der biblischen Version einer Welt, in der Hungrige Brot bekommen, wo Armen, Fremden und Schutzbedürftigen geholfen wird? Oder leben wir in einer Welt, in der Türen gnadenlos zugeschlagen werden?
Ich sage dir jetzt mal etwas ganz Persönliches, Ulrike. Das auszuhalten, dieses Vergleichen, das finde ich schon verdammt anstrengend. Und doch denke ich, das ist auch Glauben, genau das. Sich nicht abstumpfen zu lassen von der Realität. Nicht denken, ja, es ist ja egal. Sondern die Vision mitzunehmen und mich nicht an verbaute Stadtteile und hässliche Straßenzüge zu gewöhnen, sondern immer wieder daran festzuhalten, dass es anders sein könnte und anders sein sollte. Das ist es doch. Und das erzeugt einen Schmerz in mir, einen Riesenschmerz über die verpassten Chancen, über die Lieblosigkeit von meinen Augen. Und so gibt es eine ständige Reibung in mir.
Ja, das kann ich da gut nachempfinden. Genau hingucken, das schmerzt. Und weißt du, ich glaube, viele Menschen spüren diesen Schmerz auch in sich. Der offene Blick in unsere Gegenwart tut weh. Und ja, es wäre ja viel einfacher, die Augen zuzumachen und nicht hinzugucken. Einfach mal das Unrecht und die Probleme der Welt auszublenden und einfach die biblische Vision von einem gerechten und friedvollen Leben vergessen. Aber diesen Schmerz und dieser Reibung nicht auszuweichen, das braucht wirklich Mut und Glaubensstärke.
Liebe Ulrike, ich glaube, unsere Suche nach einer feministischen Lesart hat uns in eine ganz andere Tiefe gebracht. Ich glaube, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, feministisch ist nicht nur so ein Hoppla hopp, wir stellen die Frauen in die Mitte und alles kommt gut, sondern es ist auch eine existenzielle Suche, die wirklich spirituelle Räume eröffnet.
Und indem wir dieses wache Vergleichen wirklich ernst nehmen, spüren wir den Schmerz und werden aufgefordert, nicht die Augen zuzumachen, sondern da dabei zu bleiben, wach zu bleiben und zu vergleichen. Und das Gleichnis endet ja mit den Worten Jesu, der sagt, seid wach, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde.
Ja, ich denke, wir wissen nie, wann unsere Mitmenschlichkeit gebraucht wird. Wann wir mit jemandem an einer Tür warten oder an ihr klopfen und rütteln müssen, damit sie aufgeht. Das kann jederzeit sein.
Liebe Lucia, also für mich hat es sich jetzt richtig gelohnt, dieses schwierige Gleichnis mit dir nochmal ganz neu anzuschauen. Und ich hoffe auch, dass für Sie, liebe Hörerinnen, sich die eine oder andere Tür geöffnet hat. Liebe Lucia, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Liebe Hörer und Hörerinnen, folgen Sie uns kostenfrei auf Spotify und vielen weiteren Plattformen. Sie können uns auch direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin hören unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.